Hallo und herzlich willkommen zu unserer September-Oktober-Ausgabe von Adam Online Audio. Läuft's bei Ihnen gerade so richtig rund, alles wie geschmiert, es flutscht so richtig? Na dann, mein herzliches Beileid. Hoffentlich geht's bald wieder besser. In unserer heutigen Ausgabe geht's um ein Thema, das nicht gerade intuitiv ist. Und das trotzdem ein sehr, sehr wichtiges ist auf dem Weg zum Mannsein, zum Mannwerden. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen, das Bob Dylan im Rolling Stone 2010 gegeben hat, was ein echtes Ereignis ist, denn Bob Dylan gibt normalerweise keine Interviews. Und der Interviewer fragt ihn, ob er denn glücklich ist, wo er auf der Bühne steht und das doch als seine Berufung und nicht einfach nur Beruf empfindet. Und er sagt, naja, auf der Bühne zu stehen, das ist gar nichts Besonderes. Das ist einfach eine Arbeit, die man tut. Wenn man nicht wirklich seine innere Berufung gefunden hat, dann bedeutet das gar nichts. Und dann sagt er, manche haben eine hohe Berufung, andere eine niedrige. Jeder ist berufen, aber wenige sind auserwählt. Und an der Stelle zitiert er Jesus. Es gibt für die Leute eine Menge Ablenkungen, sagt Dylan. Du findest also vielleicht nie raus, wer du wirklich bist. Viele Leute finden es nie raus. Und das ist eine echte Tragödie im Leben eines Mannes, nicht rauszufinden, wer er wirklich ist. Wer, was der Kern seines Wesens ist. Um das rauszufinden, hat Gott sich etwas Tolles ausgedacht, nämlich das Leben. Und in diesem Leben läuft eben nicht alles glatt, sondern wir kommen immer wieder in Zeiten, die schwer sind, die vielleicht sogar so schwer sind, dass wir das Gefühl haben, wir werden an ihnen zerbrechen. Und wir tun das tatsächlich. Aber was dann passiert, ist das Gleiche, was bei einer Auster passiert. Oder zumindest die Chance, die wir haben dabei, ist, dass dasselbe passiert wie bei einer Auster. Die kriegt ein Sandkorn, was ausgesprochen unangenehm für die Auster ist, und fängt an, sich damit zu beschäftigen. Und aus dieser Beschäftigung entsteht eine Perle. Etwas, das Wunderschönes und das einen echten Schatz darstellt. Das ist, ganz kurz und ganz poetisch formuliert, was Gott im Leben, in jedem Leben von jedem von uns tut. Und natürlich ist es so, wenn das Sandkorn gerade in der Auster ist, dann fühlt sich das alles andere als poetisch an. Es ist einfach Mist. In unserer heutigen Ausgabe gucken wir uns von verschiedenen Seiten an diese Gottesbilder, die wir haben und wie sie zerbrechen und wie wir darin Gott begegnen können. Das Aussteigen aus dem Alltag. Die Zeiten der Einsamkeit, in denen wir uns völlig verloren, isoliert und auf dem Holzweg empfinden, die genau die Zeiten sind, die uns zu neuer Fruchtbarkeit und zu unserem eigenen Selbst bringen können. Das alles in unseren Beiträgen heute. Mein Name ist Peter Müller. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Emmerich Adam ist Diplomtheologe und Chefredakteur von Adam Online. Er ist verheiratet und hat 3 erwachsene Kinder. Der mit Gott kämpft. Was für eine Story. Wir sehen 2 Männer miteinander kämpfend, die ganze Nacht hindurch. Keiner gibt auf. Im Hintergrund geht schon langsam die Sonne auf, doch da kommt der entscheidende Schlag, der das Ende des langen Kampfes einleitet. Das Hüftgelenk des einen Mannes ist ausgerenkt. Trotzdem kämpft er weiter. »Lass uns endlich aufhören«, meint der andere. »Nicht bevor du mich segnest.« »Na gut, ab jetzt sollst du heißen der mit Gott kämpft. Die ganze Geschichte im Detail können Sie in der Bibel nachlesen, im ersten Buch Mose, Kapitel 32. Es geht um Jakob, den schlitzohrigen Bruder Esaus, der diesem für ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht abkaufte und sich so den Vatersegen erschlich. In der gerade beschriebenen Szene ist Jakob noch dreister. Schon wieder geht es ihm darum, einen besonderen Segen an sich zu reißen. Doch diesmal fordert er ihn von Gott selbst ein. Dieser geht tatsächlich darauf ein und gibt ihm, als Zeichen seines Segens, einen neuen Namen. Israel, was vom hebräischen Urtext her so viel heißt wie »der mit Gott kämpft«. Jakob wird zum Stammvater der Israeliten. Aus seinen Söhnen gehen die 12 Stämme Israels hervor. Die eben beschriebene biblische Szene passt so gar nicht zu unseren herkömmlichen Gottesbildern. Ein Mann kämpft mit Jakob und der Mann entpuppt sich als Gott selbst. Ist Gott nicht unsichtbar? Gott verletzt Jakob, er renkt ihm das Hüftgelenk aus, sodass er anschließend hinkt. Ist Gott nicht der liebe Gott, der uns niemals verletzen würde? Jakob erpresst Gott. Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. Sollen wir Gott gegenüber nicht demütig sein? Ganz gleich, ob wir die Geschichte wörtlich nehmen oder sie entmythologisieren, sie bleibt herausfordernd und stellt vermutlich die meisten unserer Gottesbilder gewaltig in Frage. Uns Männer sollte es zugleich freuen, dass es auch Geschichten wie diese in der Bibel gibt. Die meisten Männer kämpfen gerne. Sie wollen sich durchsetzen wie Jakob und am Ende gewinnen wie er. Auch wenn sie dabei Wunden davontragen, auf die sie aber eigentlich stolz sind. Dass Gott uns liebt, hat vermutlich schon jeder von uns gehört. Es handelt sich um eine der zentralen Aussagen der Bibel, besonders des Neuen Testaments. Aber wie oft haben Sie in Predigten oder in Büchern gelesen, dass Gott mit uns kämpft? Die Bibel, dieses äußerst vielfältige Buch der Bücher, das uns wie kein anderes das Wesen Gottes offenbart, verschweigt uns auch diese Seite Gottes nicht. Der Kampf Gottes mit Jakob stellt keinen Kampf dar, in dem es darum geht, den anderen fertig zu machen. Im Gegenteil. Gott kämpft mit Jakob, weil er letztlich um ihn ringt. Selbst dieser Kampf ist Ausdruck seiner väterlichen Liebe. Gute Väter lieben ihre Söhne auf eine besondere Weise, die sich von der Liebe der Mütter unterscheidet. Von außen betrachtet mag sie hart und unsensibel erscheinen, doch sie macht aus jungen Männern. Sie lehrt sie zu kämpfen und zu siegen. Sie lehrt sie Durchhaltevermögen und lässt sie Schmerzen ertragen. So erzieht Gott seine Söhne. Weisen Sie diese Gedanken nicht vorschnell von sich, auch wenn sie nicht in Ihr theologisches Konzept passen. Ich möchte Sie herausfordern, kurz innezuhalten und sich folgende Frage zu stellen. An welchen Stellen in meinem bisherigen Leben könnte es sein, dass Gott selbst mit mir gekämpft hat? Vielleicht halten Sie dazu kurz diese Aufnahme an. Besonders den Älteren unter uns wurde früher, entsprechend einer recht autoritären Erziehung, oft das Bild eines harten, unnahbaren und strafenden Gottes vermittelt. In bestimmten christlichen Kreisen ist das immer noch der Fall. Auf der anderen Seite finden wir heutzutage ein weit verbreitetes Wellness-Christentum, in dem der liebe Gott seinen festen Platz hat. In unserer Wellness-Kultur gilt es, jedes Unwohlsein schon im Ansatz zu vermeiden. Ganze Industriezweige zum Beispiel die pharmazeutische Industrie, sind darauf aufgebaut und machen astronomische Umsätze. Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen sind in unserer Gesellschaft keine erstrebenswerten Ziele. Der Gott Jakobs hingegen ist kein lieber Gott, sondern mutet ihm eine ordentliche Verletzung zu, sodass dieser anschließend hinkt. Gott selbst lässt sich auf die Ebene Jakobs herab, lässt sich auf einen Ringkampf ein und wird sogar fast besiegt. Da bereits die Sonne aufgeht, beendet Gott den Kampf mit einem Schlag auf das Hüftgelenk. Denn nach alttestamentlichem Verständnis kann der Mensch es nicht überleben, Gott zu sehen. Die Wunde, die Gott Jakob zufügt, ist also Ausfluss seiner väterlichen Liebe, wenngleich sie sich nicht so anfühlt. Gottes Liebe ist, entgegen unzähliger Predigten, nicht unbedingt eine Kuschelliebe. Vielleicht halten Sie nochmal inne und fragen sich, wann hat Gott mich leiden lassen, mir Verletzungen zugemutet? Inwieweit war das Ausdruck seiner Liebe zu mir? Bitte wehren Sie auch diesen Gedanken nicht vorschnell ab, nur weil er nicht zu Ihrem bisherigen Gottesbild passt. Gott wünscht sich selbstbewusste Söhne und natürlich Töchter, die wissen, was sie sind und die wissen, was sie wollen. Leider haben sich viele von uns zähmen lassen, sodass viele Männer ihren Biss verloren haben und weder ihre Identität kennen, noch ihre Ziele vor Augen haben. Sie lassen sich treiben von den Erwartungen anderer. Jakob war da ein ganz anderes Kaliber. Er besaß nicht nur die Frechheit, sich mit Gott selbst anzulegen, sondern ihn auch noch zu erpressen. Mit aller Entschlossenheit forderte, nicht bat, er von ihm den Segen. Mal ehrlich, passt das in unser theologisches Konzept? Wir tun uns ja schon oft genug schwer, Gott überhaupt um etwas zu bitten. Besonders wir Männer neigen dazu, erstmal alles selbst zu machen und erst dann jemanden, einschließlich Gott, um Hilfe zu bitten, wenn wir es absolut nicht mehr packen. Das ist uns dann schon peinlich genug. Aber bringen wir die Dreistigkeit eines Jakob auf, Gott regelrecht herauszufordern? Das bedeutet übrigens nicht, ihn zu versuchen. Machen Sie wieder eine kurze Pause und fragen Sie sich, welche Art von Segen will ich auf alle Fälle von Gott haben? Gehen Sie dann zu Gott und ringen Sie mit ihm. Im Gebet. Sich auf solche Weise von Gott segnen zu lassen, bedeutet zugleich, zum Segen für andere zu werden. Wie Jakob, der zum Stammvater Israels wurde. Männer, die gelernt haben, mit Gott zu kämpfen, sind wilde Männer, die etwas bewegen, die sich nicht mit dem Status quo abgeben, sondern die Veränderungen schaffen. Das sind keine Mitläufer, die irgendjemanden hinterherrennen oder nur das Mögliche im Blick haben. Es sind Männer, die mit dem Unmöglichen rechnen, weil sie Gott und seine Möglichkeiten kennen. Diese Männer haben erkannt, wer sie in Gott sind. Seine Söhne, ausgestattet mit seiner Würde. Nicht nur unsere Gemeinden brauchen solche Männer, sondern auch unsere Familien, unsere Wirtschaft, unsere Politik. Das sind Männer, die geradlinig sind und mit klaren ethischen Werten vorangehen, die das Wohl der anderen im Blick haben und als Gesegnete zum Segen werden. Wir brauchen viel mehr Jakobs unter uns. Wie werden wir zu solchen Männern? Ein Anfang könnte sein, sich von seinen Gottesbildern zu verabschieden und über die oben gestellten Fragen zu meditieren. Lesen Sie mal den bereits erwähnten Bibeltext und stellen Sie sich vor, Sie wären Jakob. Fangen Sie an, Ihren Gebetskampf zu kämpfen, mit Ihren tiefen Anliegen, die Sie sich vielleicht bisher nicht getraut haben, vor Gott zu bringen. Oder graben Sie Anliegen aus, die Sie vielleicht schon aufgegeben haben. Denken Sie daran, dass Jakob die ganze Nacht kämpfte. Er gab nicht so schnell auf. Wenn Sie es geschafft haben und wild geworden sind, ermutigen Sie andere Männer. Wir Männer brauchen Ermutiger, Gefährten auf unserem Weg. Werden Sie einer von ihnen. Cornelia Schmidt singt gern. Die ausgebildete Theologin arbeitet als Berufungscoach, hält Seminare und Frauenfrühstückstreffen. Sie ist verheiratet mit Stefan und gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Sonne, Wind, Wasser und endlose Sandstrände. So stelle ich mir das Paradies vor. Und ich mittendrin. Noch völlig überwältigt von meiner Spontanität, laufe ich über den Sand, genieße den Wind in meinen Haaren, das Kreischen der Möwen, die Entspannung, die sich langsam in meinem ganzen Körper ausbreitet. Ich bin stolz auf meinen Mann und mich. Wir haben es geschafft, haben die Reißleine gezogen, die typischen Verwandtschaftsbesuche über Ostern abgesagt und sind auf und davon. Vor wenigen Tagen saßen wir bei unserer obligatorischen Tasse Kaffee zusammen und ich heulte meinem Mann die Ohren voll, dass ich weg will. Seine Antwort, männlich, kurz und knapp: Dann lass uns fahren, wohin willst du? Tja, wohin wollte ich eigentlich? Weg halt. Dort, wo mich keiner kennt. Dorthin, wo keiner etwas von mir will. Dorthin, wo ich meine Ruhe habe. Mein Leben ist zu laut geworden. Ich habe den Eindruck, nur noch gelebt zu werden. Ich tue Dinge, weil sie von mir erwartet werden. Und ich bleibe dabei auf der Strecke. Ich bin so dankbar, dass mein Mann auf meinen Vorschlag eingeht, dass mir die Tränen kommen. Gegen Abend haben wir eine reizende kleine Ferienwohnung in Holland ausgemacht, direkt am Strand, die tatsächlich über Ostern noch frei ist. Unsere Kinder sind begeistert. Mir ist ganz schwindlig vor Glück. Karfreitag geht's los. Mein Gebet an diesem Tag lautet in etwa: Jesus, es ist Karfreitag und ich sollte wohl im Gottesdienst sitzen und an dein Leiden und an Sterben denken. Aber ich weiß ja, dass du auch wieder auferstanden bist. Du lebst und ich will auch leben. Deshalb vielen Dank für den Spontanurlaub. Vielen Dank, dass die Wohnung frei war. Vielen Dank, dass wir jetzt fahren können. Was dann folgt, sind eine Woche endlose Sandstrände, Sonne, Wind und Wasser. Eine Woche Zeit für uns als Ehepaar. Viele Gespräche, gutes Essen, guter Wein, Genuss pur. Eine Woche Zeit für unsere Kinder. Spielen, toben, reden. Und eine Woche Zeit für mich. Ich lese, lese, lese. Ja, so muss es im Paradies sein. Sandstrand, Zeit, Genuss. Und das alles ohne Rückfahrkarte. Inzwischen hat mich der Alltag wieder eingeholt. Die Arbeit fordert meine ganze Aufmerksamkeit. Menschen brauchen Zeit und Verständnis. Mann und Kinder wollen auch nicht mehr zu kurz kommen. In meinem Büro steht ein Foto aus unserem Urlaub. Mit Meer, Wellen und Sand darauf. Manchmal schließe ich kurz die Augen. Dann höre ich die Möwen kreischen, sehe das blaue Wasser, die weißen Schaumkronen, die riesigen Frachter im Hintergrund. Und ich weiß, es gibt mehr in meinem kleinen Leben als die Arbeit. Plötzlich fällt mir ein Zitat ein, das ich im Urlaub gelesen habe. Wer niemals vom Weg abkommt, wird eines Tages auf der Strecke bleiben. Ich entscheide mich dafür, dass mein Leben nicht auf der Strecke bleibt. Und auch dafür, nicht den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden. Ich bin es mir wert, mein Leben zu leben und mich nicht leben zu lassen. Mein Paradies lasse ich mir nicht nehmen. Ich schenke mir Zeit. Krause ist Krankenpfleger, war 20 Jahre Gemeindeleiter und hat sich besonders in der Männerarbeit engagiert. Er ist Autor mehrerer Bücher. Sag mir, wo die Männer sind. Vom einsamen Weg des Mannes. Ich werde in Israel 7000 übrig lassen. Alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat. 1. Könige 19, Vers 18. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Elia hat sich mit Isabel angelegt und Feuer vom Himmel regnen lassen, er allein. Dann verspricht ihm die hübsche Despotin, ihn umzubringen, und er flieht in die Wüste, er allein. Dort will er sterben. So fertig ist er. Aber ein Engel kommt herbei und gibt ihm zu essen und zu trinken. Durch die Speise gestärkt, geht er dann bis zum Berg Gottes. Er allein. Auf die Frage Gottes, was er dort eigentlich will, antwortet er: Ich bin allein übrig geblieben und auch mich wollen sie umbringen. Ja, das Alleinsein der Männer. Sie haben gekämpft und sind allein. Oder sie haben nicht gekämpft und sind auch allein. Diejenigen, die den Baal geküsst haben, die Götzendiener, sind allein in ihrer Beschämung darüber, dass sie nicht den Mumm hatten, gegen das korrupte System und dessen korrupte Religion aufzustehen. Und diejenigen, die ihn nicht geküsst haben, sind allein in ihrem Aufstand und fühlen sich wie Elia in der Wüste, sterbensmüde, überfordert und verkannt. Wo sind ihre Gefährten? Seit ich das Buch Männerdämmerung geschrieben habe, bekomme ich alle paar Tage von irgendwoher im Lande eine Rückmeldung von einem einsamen Kämpfer, der das Gefühl hat, ganz allein gegenüber dem bösen System und der korrupten Religion zu stehen. Niemand außer ihm scheint übrig geblieben zu sein, und er steht allein irgendwo im Nirgendwo und fragt sich, wie es überhaupt noch weitergehen kann. Auch wir können die Erfahrung Elias machen. mitten in einer Grenzerfahrung, die wir notwendigerweise machen, wenn wir die Grenzen überwinden wollen, können wir erleben, wie wir übernatürlich Kraft von Gott erhalten, sodass wir weitergehen können, als wir fähig sind. Viel weiter. Diese himmlische Stärkung ist keine Ausnahme, die nur Elia oder anderen großen Männern Gottes zuteil wird. Gott richtet sich nicht nach der Größe, sondern nach Bedarf. Gehen Männer, ob groß oder klein, an die Grenzen des Möglichen, werden sie Gottes Hilfe brauchen, um über diese Grenzen hinwegzukommen. Ohne Wunder geht es nicht. Die Bibel ist dabei ganz eindeutig. Elia kommt zum Berg Horeb, er allein. Jeder Mann braucht dieses Gipfelerlebnis, wo er wirklich Gott begegnet und sich die wesentlichen Fragen klären. Wer bin ich eigentlich? Was soll ich eigentlich? Und wer ist mit mir? Gott informiert Elia, dass es Tausende im Lande gibt, die wie er übrig geblieben sind. Es gibt immer diesen heiligen Rest. Haben wir den Weg durch die Wüste geschafft und sind wir auf dem Berg Gott begegnet? Haben wir also in Erfahrung gebracht, wer wir sind und was wir wollen? Dann können wir wiederkehren, um die 7000 anderen zu finden. Jetzt sind wir in der Lage, sie zu erkennen. Wenn wir echte Männer werden wollen, ist ein Teil des Weges dorthin einsam. Aber das ist nicht das Ende vom Lied. Männer müssen nicht in Einsamkeit umkommen. Aber die Lektion der Einsamkeit müssen sie sehr wohl lernen. Sonst werden sie weder die Bedeutung ihrer Existenz erkennen, noch die Mission ihres Lebens erfüllen. In unserer heutigen Kirchenkultur haben wir leider kein Verständnis mehr für den Weg eines Mannes. Wir meinen, wenn er sich bekehrt hat und in die Gemeinde geht, ist alles perfekt. Wir wollen nicht akzeptieren, dass die Stunde kommt, wo er aufbrechen und in die Wüste gehen muss. Er allein. Es treibt ihn eine unterschwellige Unruhe. Er ist immer weniger anwesend. Es ist, als würde sein Herz schon mal vorgehen, weil es den Ruf Gottes vom Berg her hört, aber der Rest des Mannes, wird er auch mitkommen? Das ist die Frage und eine Zerreißprobe. Seine Gemeinde kann sich einfach nicht vorstellen, dass Gott einen Mann woanders hinruft als zu ihr und woanders zu ihm sprechen will als in ihrer Veranstaltung. Ist das nicht Eigensinn und ein korrigierendes Fehlverhalten? Mutmaßen Sie. Kommt nicht auch uns jemand wie Elia ganz schön eigen und unangepasst vor? Und sein Nachfolger Elisa war da nicht besser. Was würden wir heute mit solchen Männern anfangen können? Und was sie mit uns? Bricht ein Mann also auf in die Einsamkeit, wo er seine ganz eigene Grenzerfahrung machen muss, hat seine Gemeinde dafür in der Regel kein Verständnis. Sie fürchtet, er fällt ab. Dieses Unverständnis kann einen Mann hart treffen und unnötig aufhalten oder tiefer als nötig in die Isolation treiben. Dies geschieht leider tausendfach. Wie viele Männertragödien ich in dieser Hinsicht schon mitbekommen habe, ist niederschmetternd und meines Erachtens ein dunkles Kapitel christlichen Gemeindelebens. Ein Mann steht vor der Wüste, die ihn ruft, und alle warnen ihn davor und wollen ihn schnell zurückziehen in die sichere Versammlung. Aber er braucht jetzt alle Konzentration, um seinen Engel zu finden und dann auch den Weg zum Horeb zu gehen, um Gott zu begegnen. Für sich ganz allein. Wie zerrissen sind viele Männer an diesem Punkt ihrer Geschichte. Sie wissen nicht vor und nicht zurück. Sie wollen Gott suchen, aber auch die Gemeinde und ihre besorgten Ehefrauen nicht verprellen. Sie wollen es allen recht machen und verraten dabei sich selbst, ihren Weg und ihre Berufung. Das macht sie so depressiv wie Elia, der ohne die Hilfe des Engels unter seinen Ginsterstrauch gestorben wäre. Es ist ein Drama, aus dem viele Männer nicht herauskommen und dann wirklich verloren gehen, um nie wieder aus der Wüste herauszukommen. Hat aber trotz aller Widerstände alles geklappt, kommt ein Mann gereift wieder aus der Wüste hervor und sucht seine Brüder, seine Kampfgefährten. Da kann er manchmal lange suchen, denn nicht jeder männliche Gemeindebesucher hat seinen Elia-Weg schon gemacht und versteht, dass es einen solchen Weg für ihn überhaupt zu gehen gilt. Viele Gemeinden müssten damit aufhören, ihr Programm für Männer zu optimieren. Besser wäre es, sie würden Prozessbegleiter für Männer auf dem Weg werden. Denn uns fehlen die Elias. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wir kastrieren den Hengst und verlangen anschließend, dass er fruchtbar sein soll. Der angepasste, nette Bruder ist ruhig und zahm. Mit dem kommen wir in der Kirche viel besser zurecht als mit dem wilden Kerl. Jedoch fehlt dem netten Bruder etwas Wesentliches. Es hat mit der eigenen Identität zu tun, die man unmöglich durch ein Kirchenprogramm empfangen kann. So gut es auch sein mag, das kann es einfach nicht leisten. Wir haben schon wenig genug Männer in den Gemeinden und von diesen haben noch weniger so etwas wie Format oder Persönlichkeit und bringen geistlich reife Frucht hervor. Diese Eigenschaften gewinnt ein Mann in existenziellen Krisen und Grenzerfahrungen, also dort, wo eigentlich niemand freiwillig hingehen will. Wir meiden das Risiko, wir bauen mit aller Kraft auf Sicherheit und Versorgung. Elia aber wurde eben das entzogen. Er musste den unbekannten Weg und den Weg des Risikos auf sich nehmen, um weiterzukommen. Und diesen Weg geht man noch immer allein. Niemand kann es ihm abnehmen oder einfacher machen, als es ist. Jesus brachte seine Jünger ganz bewusst und ständig in solche Grenzsituationen. Die Evangelien sind voll von solchen Episoden. Mehr als einmal ging es um Leben und Tod. Denken wir nur an die verschiedenen Sturmerlebnisse auf dem See Genezareth. Er ließ sie Erfahrungen mit unmöglichen Herausforderungen machen, denn da erkannten sie, wie es um ihren Glauben wirklich bestellt war. In der kuscheligen Gemeindeveranstaltung kann man sich viel auf seinen Glauben einbilden. Aber in der Wüste, in der Krise, in der Einsamkeit, im Sturm, dort schauen wir in einen Spiegel der Wahrheit. Dort erkennen wir, wer wir wirklich sind, jenseits aller Konventionen und Rollen, die wir gelernt haben, zu spielen, auch in der Kirche. Der Dienst von Jesus selbst beginnt in der Wüste, allein. Und auch dort ist die Rede von Engeln, die ihm dienten. Und auch dort geht es um die Berufung, die er zu erfüllen hat. Es ist der Elia-Weg. Er hat sich bis heute nicht geändert. Und damit sind wir am Ende unserer Herbstausgabe von Adam Online Audio angekommen. Dieses Thema, den eigenen Weg zu finden, die eigene Berufung, das eigene Selbst zu entdecken, ist ein schwieriges Thema. Denn man sieht, wenn man mittendrin steckt, oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber Sie dürfen wissen, Gott ist auf Ihrer Seite. Er ist der Autor dieser Geschichte, der Sie begleitet und der Sie führt und der Sie selbst in Zeiten trägt, in denen Sie selber keine Ahnung haben, wo oben und unten, hinten und vorn ist. Es gibt hilfreiche Literatur zu diesem Thema. Anselm Grün kann ich empfehlen. Richard Rohr ist auch ein guter Autor, der sich damit auseinandersetzt. Und wenn Sie gar nicht weiter wissen, fragen Sie mal bei uns an, denn das Beste ist, Sie finden Männer, die mit Ihnen gemeinsam auf diesem Weg gehen. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen diesmal ein Fenster zu Ihrem Selbst, zu Ihrer Seele aufmachen, zu Ihrem Weg. Mein Name ist Peter Müller. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich möchte auch nochmal auf die Möglichkeit hinweisen, uns finanziell zu unterstützen. Das hilft, damit wir weiter und für mehr Männer diesen Dienst anbieten können. Anbieten meine ich natürlich. Sie finden alle nötigen Informationen auf unserer Website. Da einfach auf den Navigationsbereich Spenden klicken, können Sie direkt online spenden. Und natürlich können Sie auch mit uns in Kontakt treten. Besuchen Sie unsere Facebook-Seite, da einfach Adam Online angeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Chef geht ins Büro, sieht einen seiner Mitarbeiter friedlich schlafen. Er geht hin, rüttelt ihn wach. Wissen Sie, was Sie sind?
Ja, ein aufgeweckter Mitarbeiter.